Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und ebenfalls ein herzlicher Willkommensgruß auch an alle Hörer von Radio Maria. Mein Name ist Doris Frei und ich freue mich, dass ich Sie in der nächsten Stunde durch diese Sendung begleiten darf. Anlässlich des 15. Jahrestages der Herausgabe der Eucharistie-Enzyklika vom Papst Johannes Paul II. Lädt sie Professor Dr. Christoph Ohli in einer Reihe mit dem Titel Leben mit der Eucharistie jeden Monat zur gemeinsamen Betrachtung eines eucharistischen Heiligen und seiner Botschaft für uns heute ein. Im heutigen fünften Teil steht der heilige Thomas von Aquin im Fokus unserer Betrachtungen. Dr. Angelicus, engelgleicher Lehrer, Doctor Sanctus, heiliger Lehrer, Doctor Communis, Lehrer der Gemeinschaft und Doctor Humanitatis, Lehrer der Menschlichkeit, das sind nur einige Ehrentitel, die Thomas von Aquin zuteil wurden und die die große Wertschätzung für ihn bezeugen. Kardinal Bessarion, der im 15. Jahrhundert lebte, sagte über Thomas von Aquin: Thomas ist unter allen Heiligen der Gelehrteste und unter allen Gelehrten der Heiligste. In der kommenden Woche feiern wir das Fronleichnamsfest, an dem einige der wunderbaren eucharistischen Hymnen, die der heilige Thomas von Aquin verfasst hat, auch heute noch in der Liturgie erklingen werden. Grund genug also, uns heute mit diesem heiligen Gelehrten oder auch gelehrten Heiligen zu befassen und uns in seine Botschaft an uns zu vertiefen. Dabei begleiten wird uns auch heute wieder Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier. Er ist Priester der Erzdiözese Köln und Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. An dieser Stelle ein ganz herzliches Grüß Gott Ihnen, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Frei, und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer.
Herr Professor Ohli, mit dem Namen Thomas von Aquin, also dem Heiligen, mit dem wir uns heute beschäftigen, eng verbunden ist der Begriff der Scholastik. So gilt Thomas als entscheidender Denker dieser Scholastik. Können Sie uns bitte kurz erläutern, was wir darunter verstehen sollen?
Ja, da steckt ja auch das Wort der Schola, der Schola drin, also der Schule. Das ist eine herausragende Form der Schultheologie, mit der man insbesondere eben im hohen Mittelalter, in dem Thomas von Aquin lebte, Theologie betrieben hat und sehr systematisch, sehr durchdacht sich den einzelnen Fragen des Glaubens gestellt hat. Und gerade Thomas hat ja viele Werke, viele Bücher verfasst, unter denen vor allen Dingen die Summa Theologiae herausragt, also eine letztlich theologische Summe, eine theologische Zusammenfassung, sehr systematisch auch am Glaubensbekenntnis entlang die einzelnen Elemente des Glaubens betrachtend, durchdringend darstellend. Das ist der Leser oder auch jemand, der eben in der Universität die Vorlesungen hört, anhand dieser Darlegungen fähig wird, den Glauben zu durchdringen. Und das ist die hohe Zeit der Scholastik gewesen, für die Thomas steht, aber natürlich auch viele andere große Gelehrte und Heilige. Und ja, so prägend, dass sie bis weit in unsere Zeit hin auch eine Form der Theologie gewesen ist. Es hat sich natürlich inzwischen etwas geändert, aber es ist immer wieder ein großer Schatz bei Thomas, in dieser Form auch Theologie zu lesen, zu studieren und sich mit ihr zu beschäftigen. Dafür steht dieser große Begriff der Scholastik.
Ja, danke schön. Und Ihnen schon jetzt ein herzliches Dankeschön, dass Sie für uns diesen großen Schatz heute in der Sendung ein wenig zugänglich machen mit dem Titel Thomas von Aquin und die Eucharistie.
Ja, gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich beginne mit einer Frage. Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten ja in der letzten Sendung zu den eucharistischen Heiligen, die uns durch dieses Jahr begleiten, schon mit einer Person zu tun, die sehr prägend auch für den Glauben an die Eucharistie gewesen ist. Wir haben dabei unseren Blick auf die heilige Juliana von Lüttich gerichtet. Und wir durften mit ihr eine der ganz großen und bedeutsamen Glaubensgestalten kennenlernen, die für die Verehrung der Eucharistie, des allerheiligsten Altarsakraments, Großes und Bleibendes getan hat. Aber sie tat das nicht aus sich selbst heraus, sondern, so könnte man es sagen, im liebenden Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, der sich ihr in Visionen erschlossen hatte und den zu erfüllen, sie sich mit großer Bereitschaft zur Verfügung stellte. Auf diese Weise konnten wir die Bedeutung der heiligen Juliana für die eucharistische Frömmigkeit der Kirche und hier insbesondere in Form der eucharistischen Anbetung und des jährlichen Fronleichnamsfestes entdecken. Fronleichnam, die öffentliche Verehrung des Leibes Christi durch die Kirche, ist ohne Juliana von Lüttich nicht denkbar. Ganz eng damit verbunden, auch das haben wir bereits beim letzten Mal kurz angesprochen, ist der heilige Thomas von Aquin, einer der wirklich größten Theologen der Kirchengeschichte. Denn dieser Thomas durfte im Auftrag von Papst Urban IV., der unter Würdigung der Verdienste der heiligen Juliana das Fronleichnamsfest verbindlich für die ganze Kirche vorschrieb, die liturgischen Texte zu diesem neuen Hochfest verfassen. Das erste Fronleichnamsfest wurde im Jahr 1264 begangen, und zwar eben von diesem Papst Urban IV. Persönlich im italienischen Orvieto. Und Thomas von Aquin war als vielleicht bedeutsamste Theologengestalt dieser Zeit dabei. Seine Texte, die bis heute im Gebets- und Liturgieleben der Kirche Verwendung finden, sind unerreichbare Meisterwerke geblieben, in denen sich der eucharistische Glaube mit heiliger Theologie und genialer Dichtung auf beinahe erschütternde Weise vereinen. Seit 1570 sind diese Texte durch Pius V. dann in das römische Messbuch hineingekommen und verbindlich dort eingefügt worden. Thomas beschreibt in diesen Texten letztlich für uns alle, wie man sich dem Mysterium der Eucharistie auf angebrachte Weise nähern kann. In einer Zeit, in der bezüglich des Glaubens an die Eucharistie auch heute in der Kirche viel Verwirrung herrscht, stellen gerade diese Gebetstexte eine unbeschreibliche Hilfe dar, sich der Eucharistie als dem größten Schatz der Kirche, den Jesus Christus uns hinterlassen hat, mit Glauben, mit Demut, mit Andacht und Hingabe zu nähern. Papst Benedikt XVI. Brachte die Bedeutung und überwältigende Glaubensschönheit dieser Texte einmal in folgende Worte. Die eucharistischen Hymnen des heiligen Thomas von Aquin versetzen, so sagt er, die Saiten des Herzens in Schwingung, um dem allerheiligsten Sakrament Lob und Dank zum Ausdruck zu bringen, während der Verstand staunend in das Geheimnis vordringt und in der Eucharistie die lebendige und wahre Gegenwart Jesu erkennt, seines Liebesopfers, das uns mit dem Vater versöhnt und uns das Heil schenkt. So Papst Benedikt XVI. Stand also beim letzten Mal die heilige Juliana im Mittelpunkt unseres Interesses, schwenken wir heute auf eben diese andere große Glaubensgestalt hinüber, Thomas von Aquin. Aus seiner Feder, oder sagen wir es besser, aus seinem hochintelligenten und zugleich tiefgläubigen Herzen, stammen die folgenden eucharistischen Texte, auf die wir zumindest ein wenig heute schauen wollen. Einige von ihnen sind ja durch den Gesang und auch durch ihre Aufnahme in unser Gotteslob recht verbreitet. Andere wiederum sind uns heute eher unbekannt. Ich möchte sie kurz nennen. Sehr bekannt sind uns drei Hymnen, die der heilige Thomas zur Messfeier und zur Vesper am Fronleichnamstag schrieb. Da ist zum einen das Adoro te devote, Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Dann die Fronleichnamssequenz, Lauda Sion Salvatorem, meinem Heiland, meinem Lehrer, wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. Und schließlich das dritte, der Hymnus für die Vesper, Pange Lingua Gloriosi, preise Zunge das Geheimnis. Zwei andere Hymnen treten zur Matutin und zur Laudis dieses Festtages hinzu, sind aber im allgemeinen Bewusstsein nicht so bekannt geworden. Einmal der Hymnus Sacris Solemniis zur Matutin bzw. zur Lesehore und dann der Hymnus Verbum Supernum Prodiens Nec Patris als Hymnus für die Laudes an diesem Festtag. Bevor wir uns nun, liebe Hörerinnen und Hörer, der Person des Thomas und seinen eucharistischen Hymnen zuwenden, wollen wir zunächst einen kurzen Augenblick innehalten, uns sammeln und innerlich auf unsere Überlegungen ausrichten. Denn die Beschäftigung mit einem Heiligen und seinen tiefgreifenden Texten zur Eucharistie führen uns letztlich automatisch zum Gebet. Und Gebet braucht Sammlung. Gebet benötigt Ausrichtung auf Gott und lebt erst in einer Haltung der inneren Stille. Nur so entkommt das Gebet der Gefahr äußerer Ritus oder oberflächlicher Vollzug von Worten zu sein. Deshalb bitten wir, wie wir es seit Pfingsten gewohnt sind, um den Heiligen Geist. Er möge uns auch und gerade jetzt Augen und Herz, ja, alle Sinne öffnen, damit wir mit Hilfe der Eucharistietexte des heiligen Thomas glaubend verstehen können, was uns in der Eucharistie geschenkt ist. Denn nur in der Kraft des Heiligen Geistes vermögen wir zu sehen und, das heißt, glaubend zu schauen. Nur in und durch den Beistand, der uns vom Vater durch den Sohn geschenkt wurde, können wir erkennen, wer es ist, der sich uns täglich in der Eucharistie schenkt und uns so bleibend nahe ist. Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, dem mit dem Vater und dem Heiligen Geist die Ehre sei, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Versuchen wir zunächst, uns einen kleinen Einblick in das Leben des heiligen Thomas von Aquin zu verschaffen. Benedikt XVI. Hat dazu im Rahmen der wöchentlichen Generalaudienzen des Jahres 2010 drei sehr schöne Katechesen gehalten. Durch sie lernt man bereits vieles aus dem Leben und dem Denken des von der Kirche als Doktor Angelicus, als engelgleicher Lehrer bezeichneten Heiligen und Kirchenlehrers kennen. Ich kann die Lektüre dieser drei kurzen und prägnanten Texte des emeritierten Papstes nur nachdrücklich empfehlen. Versuchen wir uns ein knappes Bild des Thomas von Aquin zu entwerfen. Thomas gehört zu den wenigen Heiligen der Kirche, über den immens viel geschrieben wurde, der aber zugleich auch so viel Geschriebenes hinterlassen hat, dass er damit bis heute unzählige Generationen von Philosophen und Theologen geprägt hat. Der heilige Thomas wurde um das Jahr 1225 in Rocca Secca bei Aquino geboren, ganz in der Nähe der berühmten Benediktinerabtei Monte Cassino. Dort erhielt er eine Grundausbildung in den klassischen Fächern und kam schließlich an die Universität von Neapel, wo er das Denken des griechischen Philosophen Aristoteles kennenlernte. Gleichzeitig wurde Thomas auf den neu gegründeten Orden der Dominikaner aufmerksam, dem er sich, seinem Wunsch nach einem gottgeweihten Leben entsprechend, aber gegen den nicht unerheblichen Widerstand seiner adeligen Familie kämpfend, nach einer schwierigen Zeit auf Dauer anschloss. So kam er nach Paris und studierte dort unter der Leitung des heiligen Albertus Magnus Theologie. Die beiden, Thomas und Albert, waren nicht nur theologisch, sondern zugleich geistlich und freundschaftlich auf das Engste verbunden. Die Zeit, in der Thomas lebte, war davon geprägt, dass sich zwei einander zu widersprechen scheinende Kulturen begegneten. Diese vorchristliche Kultur des Philosophen Aristoteles mit einem stark rationalen Schwerpunkt im Denken, sowie die klassische christliche Kultur. In der Schule von Albertus Magnus widmete sich Thomas jedoch dem Bemühen, diese beiden Ansätze, wir würden heute sagen, ins Gespräch zu bringen. Er vertraute dafür weniger den Übersetzungen und Kommentaren der aristotelischen Philosophie, sondern las sie schlichtweg im griechischen Original. Thomas konnte daraufhin zeigen, dass zwischen dem christlichen Glauben und der Vernunft eine, ja, natürliche Harmonie besteht. Das ist sein großer Verdienst, dem wir heute immer noch verpflichtet sind, gerade da, wo Glaube als unvernünftig beschrieben wird oder umgekehrt, die Vernunft als Gefahr für den Glauben ausgemacht wird. Der heilige Thomas weist vielmehr auf, dass Glaube und Vernunft zusammengehen, ja, zusammengehen müssen. Aufgrund seiner hervorragenden intellektuellen Fähigkeiten wurde Thomas nicht nur Professor der Theologie, sondern zugleich auch Autor schier unzähliger und zugleich hochbedeutsamer Werke, unter denen, wie schon erwähnt, die Summa Theologiae, also eine Art theologisches Gesamtwerk, eine besondere Stellung einnimmt. Im Jahre 1259 nahm er am Generalkapitel der Dominikaner teil, wo er Mitglied einer Kommission war, die das Studienprogramm des Ordens umriss. Von 1261 bis 1265 hielt sich Thomas in Orvieto auf, wo er, wir haben es eben schon erwähnt, die eucharistischen Hymnen für das erste Fronleichnamsfest 1264 verfasste. Von 1265 bis 1268 lebte er dann in Rom, wo er wahrscheinlich ein Studienhaus des Ordens leitete. Ein Jahr später, 1269, ging es für ihn wieder nach Paris. Er war inzwischen, man könnte sagen, ein Star unter den Professoren geworden. Und es ist bekannt, wie einer seiner ehemaligen Studenten berichtet, dass so viele Studenten seinen Vorlesungen folgen wollten, dass kein Hörsaal sie mehr fassen konnten. Und dieser Schüler selbst äußerte beinahe verehrend seine Freude, bei diesem großen Heiligen studieren zu dürfen. Die letzten Monate im irdischen Leben des Thomas waren dann, so drückt es einmal Papst Benedikt aus, von einer geheimnisvollen Atmosphäre geprägt. Im Dezember 1273, im Jahr vor seinem Tod, teilte Thomas seinem Sekretär Reginald mit, dass er alle seine Arbeiten abzubrechen beabsichtige, da er infolge einer Vision während der Messfeier verstanden habe, dass alles, was er bisher geschrieben habe, nichts weiter, so wörtlich, als ein Haufen Stroh sei. Diese geheimnisvolle Episode weist nicht nur die Demut dieses großen Heiligen auf. Sie macht auch deutlich, dass menschliches Reden und Schreiben, so großartig sie sein mögen, doch immer wieder vor der letztlich unbeschreibbaren Größe Gottes ihre Grenzen erfahren. Die Schönheit und Größe Gottes, sie wird uns erst in der Ewigkeit offenbar werden. Und so versank Thomas seitdem immer mehr in das betrachtende Gebet. Auf einer Reise ins französische Lyon, wo er am ökumenischen Konzil teilnehmen sollte, verstarb Thomas am 7. März 1274 in der Zisterzienserabtei von Fossa Nova, nachdem er mit großer Frömmigkeit die Wegzehrung Christus in der Eucharistie empfangen hatte. Zu Beginn meines Studiums in Rom durfte ich diesen Ort Fossa Nova einmal aufsuchen. Wir hatten damals die Möglichkeit, dort auch mit unserem begleitenden Priester die Heilige Messe zu feiern, die Thomas stets mit solch großer Andacht und innerer Erschütterung gefeiert hatte. Das war für mich damals als junger Theologiestudent und Seminarist ein sehr bewegender Moment, speziell hier im Gedenken an einen der größten Theologen und Heiligen der Kirche, zugleich dessen Demut und Bereitschaft zu erkennen, vor dem Mysterium Gottes immer mehr zu schweigen, anzubeten und sich ihm ganz zu übereignen. Und so fasst Benedikt XVI. Das Leben und die Lehre des heiligen Thomas von Aquin in einer dieser drei Katechesen, die er hielt, mit einer überlieferten Episode zusammen, die ich Ihnen gerne auch hier benennen möchte. Es heißt dort, während Thomas am frühen Morgen in der Kapelle San Nicola in Neapel wie üblich im Gebet vor dem Gekreuzigten verharrte, wohnte der Sakristan der Kirche, Domenico von Caserta, einem mystischen Dialog zwischen Jesus und Thomas bei. Thomas fragte den gekreuzigten Heiland besorgt, ob das, was er über die Geheimnisse des christlichen Glaubens geschrieben habe, richtig sei. Und der Gekreuzigte antwortete: Thomas, du hast gut geschrieben über mich. Was willst du dafür? Und Thomas gab eine Antwort, die wir eigentlich in unseren Gebetsschatz, insbesondere bei der eucharistischen Anbetung, übernehmen sollten. Denn Thomas antwortete dem Herrn: Nur dich allein, Herr, nur dich allein. So, wie es bereits der Psalm 115 in folgende Worte fasst: Nicht uns, o Herr, bring zu Ehren, nicht uns, sondern deinen Namen, in deiner Huld und Treue. Nur dich allein, Herr, nur dich allein. Mit dieser Episode vom Ende des irdischen Lebens des heiligen Thomas können wir uns nun den eucharistischen Hymnen nähern. Allerdings können wir zum einen in der uns zur Verfügung stehenden Zeit nur eine Auswahl treffen. Zum anderen vermögen wir bei den ausgewählten Hymnen immer nur auf einen Teil zu schauen. Aber vielleicht, und das ist meine Hoffnung, werden Sie uns dennoch Hilfe zur Anbetung, Motivation zum Glauben, Bestärkung zur Hingabe an den, der für uns Mensch wurde, der für uns am Kreuz starb und der um unseres Heiles wegen vom Tode auferstand. Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist Lob und Ehre sei, jetzt und in Ewigkeit.
Gottheit tief verborgen betend nah ich dir, eine, wenn nicht die bekannteste Hymne des heiligen Thomas von Aquin über die Eucharistie. Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir setzen heute unsere Reihe mit Professor Dr. Christoph Ohly fort zum Leben mit der Eucharistie und betrachten heute die Ausführungen und die Hymnen des heiligen Thomas von Aquin zur Eucharistie. In einem zweiten Teil kommen wir nun zu den Hymnen als betender Ausdruck des eucharistischen Glaubens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, verschaffen wir uns im Folgenden einen Überblick über diese fünf Hymnen des Thomas von Aquin. Da ist zuerst der Hymnus Adoro te devote latens deitas, den wir uns heute vornehmlich beziehen wollen. Wir haben soeben in seine uns allen bekannte deutsche Übersetzung und Melodie hineingehört. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Ursprünglich wurde dieser Hymnus zur Anbetung bei der Erhebung der Hostie, bei der Elevation in der Messfeier gebetet. Dann auch häufig bei der Kommunionspendung. Und schließlich wurde er im bereits erwähnten Missale Romanum von Papst Pius V. unter die Dankgebete des Priesters nach der Kommunion gesetzt. Und im 17. Jahrhundert entstand schließlich die bekannte neugregorianische Melodie zu diesem Hymnus. Darf ich Ihnen an dieser Stelle einen kleinen priesterlichen Rat mit auf den Weg geben? Immer wieder sagen mir Gläubige, dass sie eigentlich nicht recht wüssten, was sie nach dem Kommunionempfang in der Messe beten sollen. Oft genug säßen sie dabei die Zeit ab, bis die Austeilung endlich vorbei sei und es weiterginge. Hier mein Rat. Nehmen Sie sich diesen Text des Hymnus Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir zur Hand. Sie finden ihn ja im Gotteslob unter der Nummer 497. Dieser Hymnus führt Sie wie von selbst ins Gebet. in die Danksagung, in die Anbetung gegenüber dem größten Geschenk, das Gott ihnen machen kann, nämlich sich selbst. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Gott kommt zu ihnen und nimmt Wohnung in ihrem Herzen. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie diesen Hymnus des heiligen Thomas jedes Mal nach der Kommunion beten, wird er Ihnen mit der Zeit wie von selbst aus der Erinnerung und aus dem Herzen sprechen. Und er wird Sie in das persönliche Gebet mit unserem Herrn führen, zu einem Gebet von Herz zu Herz, das nicht mehr fragt oder nicht weiß, was es beten soll, sondern das aus Liebe und mit Liebe betet. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen Sie es. Sie werden es sehen, wie sehr dieser Text eines Heiligen Ihren eucharistischen Glauben verändert und stärkt. Ähnlich ist es mit dem zweiten Hymnus, Lauda Sion Salvatorem, deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten und Ernährer, Sion, stimm ein Loblied an. Das ist die Fronleichnamssequenz in der Heiligen Messe zum Fronleichnamsfest. Sie wird heute nach der zweiten Lesung der Eucharistiefeier an Fronleichnam, bei der Fronleichnamsprozession oder auch bei der Kommunionspendung bzw. außerhalb der Messfeier anlässlich der eucharistischen Anbetung gesungen. Auch dieser Text vermag, wenn man ihn regelmäßig betet, unseren eucharistischen Glauben zu formen. Und dazu kommt der dritte Hymnus, Pange Lingua Gloriosi, preise Zunge das Geheimnis. Dieser Hymnus wird in der Vesper zu Fronleichnam als Hymnus gesungen, ebenso während der Fronleichnamsprozession sowie bei der Übertragung der Kommunion am Gründonnerstag an einen eigenen Ort. Die beiden Schlussstrophen mit den Anfangsworten Tantum ergo sacramentum werden seit dem 15. Jahrhundert als Anbetungshymne vor dem sakramentalen Segen gesungen. Sie bilden dabei bis heute den feierlichen Abschluss der Anbetung und zugleich die Bereitung des bevorstehenden eucharistischen Segens. Auch dieser Text ist eine vorbildliche Hilfe, um im eucharistischen Glauben und im anbetenden Gebet zu wachsen. Der vierte, oft aber eher unbekannte Hymnus Sacre Solemniis wird in der Matutin bzw. in der Lesehore zum Fronleichnamsfest gesungen. Die erste Strophe lautet: Am heiligen Festtag wollen wir uns freuen, aus tiefstem Herzen Lobeslieder singen. Das alte Weiche, neu soll alles werden, der Sinn, das Lied und unser ganzes Tun. Schließlich bildet das fünfte eucharistische Gebet des heiligen Thomas mit dem Titel Verbum Supernum Prodiens, den Hymnus in der Laudes zum Festtag. Seine erste Strophe lautet: Das Wort des Vaters, Gottes Sohn, tritt ein in unsere Erdenzeit, da seine Leidensstunde naht, krönt er sein Werk im Opfertod. Die letzten beiden lateinischen Strophen dieses fünften Hymnus sind auch oft vertont und für den eucharistischen Segen verwendet worden. O salutaris hostia, quet soli pandis ostium, bella praemunt hostilia. Lamm Gottes, das der ganzen Welt das Tor zum Leben aufgetan, da uns des Bösen Macht bedrängt, gib Mut zum Leiden, Kraft zum Sieg. Dreieinig hoher Herr und Gott, nimm unser Lob, nimm unseren Dank, lass schauen uns in deinem Reich des ewigen Sohnes Herrlichkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit ein Überblick einmal über diese fünf Hymnen. Versuchen wir uns ihnen nun in, so glaube ich, zwei wichtigen Aspekten zu nähern, die für unseren eucharistischen Glauben eine Hilfe sein können. Neben vielen anderen, die wir hier aber nicht ansprechen können. Der österreichische Theologe Ferdinand Holböck, einer der gediegensten Kenner des heiligen Thomas, formuliert einmal generell zu diesen eucharistischen Hymnen des Thomas, ich zitiere: Was der Akrinate über die heilige Eucharistie wissenschaftlich dargelegt hat, das hat er in seinen fünf Hymnen auf das heiligste Sakrament in Poesie ausgesprochen. Es geht hier um eine Dichtung, die ausgezeichnet ist durch Tiefe des Inhalts und Schönheit der Form, durch Höhe der Spekulation und Tiefe der Empfindung. Hier tritt uns Thomas als Scholastiker und Mystiker, als Theologus mentis et cordis, als Theologe des Verstandes und des Herzens entgegen. Hier erfüllt er sein eigenes Mahnwort, quantum potest tantum aude. Was du kannst, das sollst du wagen. Ihm gebührend Lob zu sagen, man vergebens sich vermisst. Lob erschalle, Lob ertöne, Gott genehm, voll hoher Schöne sei des Herzens Jubellaut. Soweit Ferdinand Holbück. Ein anderer Gelehrter, Pater Albert Weiß, schreibt die Eigenart der Sprache des Thomas wie folgt. Er sagt, hier ist ein Inhalt, der an Schwierigkeit und Tiefe seinesgleichen nicht hat und dabei eine Darstellung, die nicht durchsichtiger sein könnte. Nüchtern und doch warm, ja glühend, eine Ruhe atmend, welche an die Heiligen von Fra Angelico gemahnt. Und dazu eine Sprache so natürlich, dass jeder glaubt, es müsse so sein und so einfach, dass alle meinen, sie könnten es auch so machen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerade dieser letzte Gedanke, dass alle meinen, sie könnten es auch so machen, das zeigt die Überzeugung der Tradition der Kirche. Ja, die thomasischen Hymnen bezeugen den Glauben an die Eucharistie in einer unbeschreiblichen Tiefe und zugleich in einer spürbaren Einfachheit, dass sie jeder mitvollziehen kann. Nicht umsonst haben sie Eingang in die eucharistische Liturgie der Kirche gefunden, weil sie uns helfen, in das gläubige Staunen einzutreten. Der Sänger dieser Hymnen, so bemerkt es einmal ein geistlicher Lehrer, ist derselbe heilige Thomas, dessen Sinnen, Forschen und Schauen von dem Gedanken bewegt wurde, die Sinnenwelt durchsichtig zu machen auf ihr gedankliches Innere hin und dieses wieder nach der darin waltenden Gotteskraft zu erkennen. So möchte ich mit Ihnen zur Theologie und Spiritualität dieser Hymnen zwei zentrale Aspekte ansprechen. Zum einen der Glaube an die Eucharistie, zum anderen die Kommunion und ihre Wirkungen. Beides wird in diesen Hymnen besungen, angesprochen, ja, ins Gebet gefasst. Beginnen wir mit dem Glauben der Kirche an die Eucharistie. Die Theologie der Hymnen des heiligen Thomas kommt für den bereits genannten Ferdinand Holbück, dessen Kommentar wir im Folgenden heranziehen, wohl am ehesten zum Vorstein, wenn man versteht, wie Thomas einerseits das Verhältnis des menschlichen Geistes zu diesem großen Mysterium der Eucharistie, andererseits den Inhalt des katholischen Glaubensbewusstseins darüber beleuchtet und erklärt. Denn Thomas betont die Notwendigkeit und Gewissheit eines übernatürlichen Glaubens. Der menschliche Verstand gewinnt seine Ideen, so sagt Holbeck, durch Abstraktion aus der Sinnenwelt, kann aber dazu keine geltenden Begriffe bilden. Wohl aber vermag er unter Voraussetzung der übernatürlichen Offenbarung in negativer Weise darzulegen, dass kein unlösbarer Widerspruch zwischen der Lehre, dem Dogma, und der Natur, dem Verstand, besteht. Das Erkenntnisprinzip ist hier der Glaube. Nicht das Zeugnis der Sinne, nicht die Schärfe natürlicher Denkkraft verbirgt uns die Wirklichkeit und Wirksamkeit des eucharistischen Geheimnisses. Nein, es ist die unbedingte Hingabe an die ewige Wahrheit selbst, an das Zeugnis des personalen, ewigen Wortes Gottes, das unserem Geist Licht bringt und uns einstimmen lässt in den Glauben an Christus in der heiligen Eucharistie. Und es sind, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade diese Grundgesetze und Grundsätze der theologischen Erkenntnislehre, die den ersten Versen des heiligen Thomas zugrunde liegen in seinem Adoro te devote. Wenn es dort heißt, Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir, was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an, Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Der Verstand gibt also unserem Willen die Richtung. Die überragende Stellung der heiligen Eucharistie gegenüber der Kontemplation des menschlichen Verstandes verursacht eine anbetende Hingabe unseres Willens an den unter der Gestalt des Brotes gegenwärtigen Herrn Jesus Christus. Deshalb betet Thomas: Adoro te devote latens deitas. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenke ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. In dieser gläubigen Weise legt Thomas in seinen Hymnen den Inhalt der Lehre von der realen Gegenwart Jesu Christi im Sakrament, von der heiligen Kommunion und vom Messopfer dar. Auf die vielen, oft wunderbaren Formulierungen können wir hier leider nicht einzeln eingehen, was ich sehr bedauere. Aber einige Aspekte möchte ich doch nennen. Ausführlich wird beispielsweise die Wirklichkeit und die Art und Weise der realen Gegenwart Christi in der Eucharistie erörtert. Da der eucharistische Christus der Sohn Gottes ist und aus Liebe zu uns der Mensch gewordene Erlöser der Welt wurde, steht die Eucharistie in innigem Zusammenhang mit den großen Dogmen der Dreifaltigkeit und der Menschwerdung Gottes. Die Lehre von der Dreifaltigkeit, der Trinität, zeigt uns den Sohn Gottes im Schoß des himmlischen Vaters. Die Lehre von der Menschwerdung, von der Inkarnation, zeigt uns denselben im Schoß der Jungfrau Maria. Das Geheimnis der Eucharistie aber zeigt uns den Erlöser im Schoß der jungfräulichen Mutter Kirche. Das ewige Wort nimmt in der Menschwerdung, wie wir sie am 25. März eines jeden Jahres liturgisch feiern, menschliche Gestalt und Gegenwart an. Und dieses fleischgewordene Wort Gottes wird in und durch die Eucharistie als Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens, wie es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, gegenwärtig. Die heilige Eucharistie ist gewissermaßen die Konsequenz, die Ausdehnung der Inkarnation. Sie verewigt die Erlösungsfrucht Christi, die er durch sein Leben, Sterben und Auferstehen erwirkt hat. Die Stufen der unermesslichen Liebe Christi in Menschwerdung, Erlösung, Eucharistie und himmlischer Herrlichkeit sind mit einer beeindruckenden Kürze und Kraft in folgenden Versen des Hymnus zur Laudes an Fronleichnam ausgesprochen. Senescens dedit socium, der sich als Bruder zu uns stellt, gibt sich als Brot zum Heil der Welt, bezahlt im Tod das Lösegeld, geht heim zum Thron als Siegesheld. Der biblische Bericht von der Einsetzung der heiligen Eucharistie ist der positive Beweis für die Gegenwart Christi im heiligsten Altarsakrament. Die wirkliche Gegenwart Christi nach Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, Fleisch und Blut, wird in allen Hymnen des Thomas in klarer Weise ausgesprochen. Der Glaube bezieht sich also auf das Unsichtbare. Am Kreuz war nur die Gottheit unsichtbar und deshalb Gegenstand des Glaubens. In der heiligen Eucharistie ist Christi Gottheit und Menschheit unsichtbarer Gegenstand des katholischen Glaubens. Nicht wie Thomas, der zweifelnde Apostel, sehen wir die Wundmale des Herrn, als er zum Glauben kam. In cruce latebat sola deitas. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier? Wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schauen, die Wunden rot, bete ich dennoch gläubig, du, mein Herr und Gott. Klar und theologisch exakt ist in diesen Hymnen des heiligen Thomas das Wie der Gegenwart Christi behandelt. Die für unser Denken kaum fassbare Wesensverwandlung wird im Hymnus Pange Lingua Gloriosi durch den Verweis auf das Wunder der Inkarnation und auf die allwirkende Kraft des göttlichen Wortes behoben. Verbum caro panem verum. Wort ist wahres Fleisch geworden. Brot kann wahres Fleisch nun sein. In der Kraft desselben Wortes wird zu Christi Blut der Wein. Ist's den Sinnen auch verborgen, es genügt der Glaub allein. Alle Hymnen des heiligen Thomas, insbesondere aber das Adoro te Devote, enthalten über diesen klaren Glauben an die eucharistische Gegenwart des Herrn Jesus Christus, an die reale Vergegenwärtigung seines Kreuzesopfers im Zeichen des Mahles. Das wäre nun ein zweiter Aspekt, den wir noch anschauen wollen, zudem auch tiefe und anregende Gedanken über Wesen, Wirkung und Zweck der heiligen Kommunion. Einige davon möchte ich hier noch nennen. Da ist ein erstes. Die Kommunion bringt uns die innigste Vereinigung mit Christus, der gegenwärtig ist. In der heiligen Kommunion nehmen wir Christus als Leben wirklich in uns auf. Wir nehmen jenes Leben in uns auf, das der Sohn vom Vater empfangen hat und das er uns nun einsenkt. Die heilige Kommunion erscheint hierdurch zugleich als Vorausnahme der Vereinigung mit Gott in der Herrlichkeit des Himmels. Diese Gedanken, die wir vor allen Dingen im 6. Kapitel des Johannesevangeliums ausgesprochen finden, zeigen uns in den folgenden Versen des heiligen Thomas, wie tief berührt er von dieser Vereinigung ist, wenn er dort schreibt, O memoriale mortis Domini, panis vivus vitam prestans homini. Denkmal, das uns mahnet an des Herrn Tod, du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du, dass er deine Wonnen koste immerzu. Liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir uns bei der Kommunion darüber immer bewusst. Wir nehmen Christus in uns auf, das Leben, das ein Vorgeschmack der künftigen Herrlichkeit ist. Und bekennen wir uns ausdrücklich zu ihm, zum Leib Christi, zu diesem Leben. Nicht mit einem Danke oder mit anderen Worten, sondern wirklich mit dem Amen. Ja, so ist es. Ich glaube. Da ist noch ein zweiter Gedanke, über den Thomas reflektiert, nämlich die reinigende Wirkung der heiligen Kommunion. Er drückt das in folgende Verse aus. Pie pelicane Jesu Domine, me immundo munda tuo sanguine. Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein. Wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Jede Kommunion erinnert uns daran, dass wir in Christus das Heil empfangen. Das Heil, das heilt und reinigt und uns bereitet für das ewige Leben. Bitten wir deswegen auch bei jeder Kommunion mit unserem Armen um dieses reinigende Heil, dass wirklich alle Sünden unseres Lebens in seinem Blute reingewaschen sind. Schon mit einem kleinen Tropfen seiner Liebe, die er für uns am Kreuz vergossen hat. Es ist nicht einfach ein Mahl einer Gemeinschaft, es ist das Hinzutreten, es ist die Vereinigung mit Christus am Kreuz, in seinem Leib, der die Kirche ist. Dazu sagen wir unser Amen. Ja, du bist es, Herr. Und wir sagen ja, wir sagen unser Amen zu seiner Kirche, an die wir glauben, als Gemeinschaft, als Familie Gottes, in die wir durch unsere Taufe und in der Eucharistie hineingestellt sind. Und schließlich noch ein dritter Gedanke. Die Wirkungen der heiligen Kommunion werden aber, und das ist Thomas ganz klar und eindeutig, nur jenen zuteil, die würdig die heilige Eucharistie empfangen und die deshalb die Boni sind, also die Guten im theologischen Sinne, die im Stand der heiligmachenden Gnade leben. Denen aber, die unwürdig kommunizieren, gereicht, so sagt es die Heilige Schrift, der Leib des Herrn zum Verderben. Diesen Unterschied, über den wir uns auch immer wieder bei der Kommunion bewusst sein müssen, spricht Thomas aus in dem Vers Summunt boni, summunt mali, sorte tamen inequali. Gute kommen, böse kommen. Alle haben ihn genommen, die zum Leben, die zum Tod. Bösen wird er Tod und Hölle, Guten ihre Lebensquelle. Wie verschieden wirkt dies Brot. Und gerade dieser Gedanke, liebe Hörer und Hörerinnen, soll uns immer wieder auch Einladung sein, uns sehr bewusst und verantwortlich Christus in der Kommunion zu stellen. Und das heißt, wenn wir uns schwerer Sünden bewusst sind, und das lehrt die Kirche, dass wir nie auf den Empfang des Sakraments der Versöhnung vor dem Empfang der Kommunion verzichten. Die Kirche lädt uns gerade wegen dieses biblischen Gedankens, den Thomas hier in wunderbare Verse fasst, dazu ein, vor dem Empfang der Kommunion zu beichten, wenn wir uns schwerer Sünden bewusst sind. Bringen wir keine schweren Sünden mit, dann dürfen wir, wie wir es am Beginn der Messfeier tun, einen Akt der Reue setzen und auf Gottes Erbarmen vertrauen. Aber auch da sollten wir regelmäßig beichten gehen. Beichte und Eucharistie, das Bereitschaft, sich in das Erbarmen Gottes zu gehen und ihn in der Kommunion zu empfangen, gehören ganz eng zusammen. Und es ist bedauerlich und in vielen Punkten sicherlich auch dramatisch, dass diese Verbindung Beichte und Eucharistie heute kaum noch im Bewusstsein der Menschen ist. Und das muss einer der wichtigsten Punkte in der Neuevangelisierung sein, dass wir Menschen in dieses Erbarmen Gottes im Sakrament hineinführen und auf diese Weise und Weise die Möglichkeit schaffen, ihn dann auch im Sakrament der Eucharistie zu empfangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gäbe noch so viel zu sagen zu dieser eucharistischen Theologie der Hymnen des heiligen Thomas. Wir müssen hier aus Zeitgründen abbrechen, aber ich hoffe doch, den ein oder anderen Punkt angesprochen und Ihnen auch zur Ermutigung mitgegeben zu haben. So geht zum Abschluss unser Blick noch einmal zu Thomas. Die Tradition schreibt ihm ein Gebet auch an die Jungfrau und Gottesmutter Maria zu, das neben der bemerkenswerten eucharistischen Frömmigkeit auch zugleich seine tiefe Marienverehrung durchstrahlen lässt. So wollen wir mit diesem Gebet unser heutiges Nachdenken über den heiligen Thomas als eucharistischen Heiligen beenden und alle Eingebungen, die wir vielleicht dabei empfangen durften, der mütterlichen Führung der Gottesmutter anvertrauen, die der heilige Johannes Paul II. Als eucharistische Frau bezeichnet hat. Und so beten wir mit dem heiligen Thomas von Aquin. O allerseligste und liebreiche Jungfrau Maria, Mutter Gottes, deinem erbarmungsvollen Herzen vertraue ich mein ganzes Leben an. Erwirke mir, o meine liebreiche Herrin, wahre Liebe, mit der ich aus ganzem Herzen deinen heiligsten Sohn und nach ihm dich über alles lieben kann und den Nächsten in Gott und durch Gott. Amen.
Amen. Thomas von Aquin und die Eucharistie, das ist heute unser Thema in der Spiritualitätssendung mit Professor Christoph Ohle. Liebe Hörer, ganz kurz haben wir noch Zeit. Wenn Sie sich mit Ihrer Frage noch einbringen möchten, haben Sie dazu noch die Gelegenheit unter der 089 517 008 008 und aus jedem anderen Land als Deutschland wählen Sie bitte 0049. Weiter geht's dann mit 89517 008 008. Der heilige Thomas von Aquin und die Eucharistie, liebe Zuhörer, das ist heute das Thema in unserer Spiritualitätssendung mit Professor Dr. Christoph Ohli. Und eine Hörerin hat uns noch erreicht, Frau Krieger, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Meine